Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
In den 90er, mitunter auch Nullerjahren, kursierten auf deutschen Schulhöfen mitunter CDs von rechtsextremen Hetzbands. Sicherlich in manchen Fällen ein Spiel mit dem Reiz des Verbotenen, aber eben auch die Verbreitung von menschenverachtendem Gedankengut. Deswegen waren viele der betreffenden Bands und diese CDs ja auch indiziert und sind es heute immer noch. Sichtbare rechtsextreme Gewalt hat in den vergangenen Monaten wieder ein erschreckendes Ausmaß angenommen und deswegen sollte man auch rechte Bands im Blick haben und ihre Verbreitungswege. In den gängigen sozialen Medien ist klar, wer ein Hakenkreuz postet zum Beispiel, fliegt raus. Aber wie ist das mit Musik? Das Online-Magazin Vice hat im Selbstversuch herausgefunden, dass so etwas für den Chatdienst Telegram zum Beispiel nicht gilt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat eine Liste zusammengestellt mit mehr als 360 rechtsextremen Musikern und Musikern. Und der Test der Vice hat gezeigt, dass immerhin 10% der Genannten auf Telegram mit eigenen Kanälen oder Gruppen vertreten waren. Und durch gepostete Links erhöhte sich die Zahl nochmals. Und auch bei Spotify lassen sich beispielsweise antisemitische Musiktitel finden, wie Recherchen von jetzt.de und der Times of Israel ergeben haben. Miro Dietrich arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung und er analysiert dort rechtsextreme Phänomene im Netz. Willkommen bei Corso.
Hallo.
Herr Dietrich, Ihre Stiftung hat diese erwähnte Musikerliste zusammengestellt. Welche Kriterien wurden da zugrunde gelegt?
Da sind unterschiedliche Kriterien. Natürlich einmal, wenn es irgendwie indiziert ist oder im Verfassungsschutzbericht auftaucht. Zum anderen, wenn es die Mitgliederband Verbindungen in die rechtsextreme Szene haben, wenn die Textinhalte rechtsextrem sind. Und wie gesagt, das ist ja keine Liste, die man irgendwie mal kurz erstellt hat, sondern das ist eine über Jahren gewachsene Liste, wo immer wieder neue Akteure hinzugekommen sind.
Mhm. Das heißt, wir reden hier nicht nur von alten Neonazi-Bands wie Lanzer. Das war so zu meinen Schulzeiten, glaube ich, eine sehr aktive. Es sind auch weitere hinzugekommen in den vergangenen Jahren.
Ja, natürlich. Also wie man das von normaler Musik kennt, Bands halten ja nicht über die Ewigkeit, sondern es gibt da Streitereien, Bands hören auf. Manche Leute sind vielleicht nicht mehr ganz in der rechtsextremen Szene unterwegs. Dafür entwickelt sich Musik ja auch weiter. Ein Phänomen, was wir jetzt zum Beispiel sehr stark haben, ist, dass rechtsextreme Musik ganz klar über Rap sehr stark funktioniert und gar nicht mehr nur noch so über diesen Rechtsrock, wie wir es vielleicht früher kennen.
Stimmt, es war früher meistens so eine sehr rohe Punk-Anmutung, wenn Sie sagen, das funktioniert jetzt auch über Rap. Rap ist ja eine der erfolgreichsten Musikrichtungen der Gegenwart. Sind das dann innerhalb des Raps totale Nischen oder werden die schon auch stärker wahrgenommen?
Also die Akteure bieten ihre Musik recht billig im Internet an. Das führt dadurch, dass sie natürlich sehr schnell irgendwie in Online-Charts auch sehr hoch auftauchen. Es gibt dort durchaus ein sehr großes Publikum auch für diese Musik. Ich halte sie jetzt noch nicht für komplett massentauglich, weil die Texte doch sehr eindeutig sind, wenn man ein bisschen genauer hinhört. Aber es ist doch ein größeres Phänomen. Und das wird sehr aktiv genutzt. Martin Sellner etwa, der Sprecher der vom Verfassungsschutz beobachteten identitären Bewegung, sagt in einem YouTube-Video, ja, und auch Leute, die jetzt die Musik irgendwie nicht so gut finden, müssen halt verstehen, Rap ist halt die Musik, mit der man gerade die Jugend erreicht.
Hat sich da textlich was verändert? Also jetzt, wenn Sie diese aktuellen Rap-Bands oder Rap-Akteure sich anschauen im Vergleich zu diesen früheren Rechts-Rock-Bands?
Ich glaube, dadurch, dass sich die Vertriebswege so geändert haben, hat sich auch ein bisschen die Wahl der Sprache geändert. Weil jetzt ist man natürlich darauf angewiesen, dass große Plattformen einen verbreiten. Früher ging es ja über so CD-Verkäufe auf Konzerten. Jetzt will man über diesen digitalen Markt sehr viel erreichen. Das heißt, man ist natürlich passt natürlich auf, dass das den Regeln der Plattform jeweils entsprechen. Aber wenn man sich die Texte ein bisschen inhaltlich anschaut, also genauer analysiert, sieht man ganz klar, um welche rechtsextremen Inhalte es dabei geht.
Sie sagten gerade schon, die achten darauf oder vielleicht stärker darauf als früher zu Zeiten der Schulhof-CDs, dass sie eben durch die Raster auch durchkommen. Aber so stark scheinen diese Raster gar nicht zu sein. Denn es gibt ja Beispiele dafür, dass solche Musik oder das, sage ich mal, verhetzende Musik ihren Weg zum Beispiel zu Spotify findet oder eben Bands, die auf dem Index stehen oder ganz klar als neonazistisch gelten, bei Telegram vertreten sind. Wie kann das sein?
Da muss man natürlich jetzt mal unterscheiden. Also Telegram ist eine Plattform, die überhaupt nicht moderiert. Manchmal werden islamistische Inhalte gelöscht, aber das auch sehr selten. Wir sehen dort im rechtsextremen Bereich von Holocaustleugnung bis Aufrufe zum Genozid, bis konkretem Mordaufrufe mit Adressen von Leuten, dass dort alles auf der Plattform steht und nicht gelöscht wird. Und auch wenn man es meldet, bleibt das weiterhin dort online. Das heißt, die Plattform muss man davon ausnehmen. Dort kann eben genau jegliche extreme Musik getauscht werden. Aber bei den größeren Plattformen, das sind ja meist auch Aktivisten, die bereits Erfahrungen haben mit dem Posten, die gelernt haben über, wenn sie Texte geschrieben haben oder andere Sachen, wo ist die Grenze, wo ist nicht die Grenze. Was aber auf jeden Fall passiert ist, dass leider diese Grenzen viel zu wenig noch geachtet werden von den Plattformen selbst. Es wird da nicht so genau hingeschaut. Es ist halt klar den Akteuren selbst, dass wenn sie irgendwie größer werden wollen, wenn sie irgendwie langfristig da sein wollen, dass sie bestimmte Regeln beachten müssen. Aber es können auch sehr viele Leute diese Regeln nicht beachten und kommen damit leider immer noch viel zu lange durch.
Über die, die die Regeln beachten, lassen wir uns gleich noch sprechen. Nochmal die Frage zu Telegram. Gäbe es denn keinerlei rechtliche Handhabe, Telegram dazu zu zwingen, solche Inhalte eben zu moderieren, zu entfernen?
Ja, das ist ein sehr großes Problem, was gerade auch sehr viel in der Debatte ist, auch wenn es so um die Neuerung vom Netzdurchsetzungsgesetz, was gerade so im Prozess ist. Das Problem ist, Telegram befindet sich im Ausland, sie regieren nicht auf Rechtsersuche dort und sie geben diese Informationen nicht raus. Russland hat schon mal probiert, Telegram komplett aus ihrem Land zu verbannen und die IPs zu sperren. Telegram ist ihnen dann immer zuvor gekommen und nach einer Weile haben sie es wieder aufgegeben. Also es ist tatsächlich sehr schwer, weder rechtlich oder auch auf so eine andere Methode daran zu kommen. Ich glaube, dort bräuchten wir ganz klar einfach eine europäische Lösung, dass gesagt wird, wenn ihr im europäischen Markt euren Service anbieten müsst, wollt, dann müsst ihr euch einfach an europäische Gesetze halten.
Sie sagten gerade, es gibt Bands oder Künstler, die sich so geschickt verpacken, dass sie trotzdem bei den großen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify oder so, eben vertreten sind. Wo beginnt denn da die Grauzone? Also würden Sie sagen, Freiwild ist auch schon so eine Band?
Freiwild ist auf jeden Fall eine Grauzone. Also man kann sich schon natürlich genauere Texte anschauen und dort Probleme finden. Aber tatsächlich die Musik, über die ich jetzt eher geredet habe, befindet sich deutlich rechter als Freiwild.
Und warum ist die dann bei Spotify? Weil sie nicht genau genug hinschauen.
Genau, ich glaube nicht, dass Spotify das Problem so auf dem Schirm hat. Das sehen wir prinzipiell im Internet immer, dass wenn Leute Plattformen bauen, wird sehr selten darüber nachgedacht, wie rechtsextreme, störende Akteure ihre Plattform missbrauchen könnten. Mhm. Und man muss ja sagen, bei der Unmengen Musik, die auf Spotify ist, macht das ja nur so einen ganz kleinen Bruchteil aus, in denen keine Ressourcen derzeit verwendet werden. Man hat gesagt, man kümmert sich irgendwie um indizierte Musik.
Das heißt, die ist wirklich raus.
Das sagen sie. Ich glaube durchaus, dass man sucht, bestimmt einzelne Beispiele finden könnte. Wenn man die melden würde, würden sie darauf aber bestimmt reagieren. Aber es gibt immer wieder neue Akteure, die auch erstmal neu bestimmt werden müssen. Also die neu sich formieren, bestimmte erstmal vielleicht softere Texte haben. Wenn man sich aber irgendwie anschaut, wie sie in der rechtsextremen Szene verstrickt sind oder dann spätere Texte genau analysiert, sieht man ganz klar, dass sie natürlich ins rechtsextreme Spektrum fallen. Aber dazu müsste man halt Ressourcen verwenden, sich dem Phänomen anzunehmen.
Wie groß, würden Sie sagen, ist die Gefahr, die heute noch von rechtsextremer oder rechter Musik ausgeht? Auf diesen Verbreitungswegen? Oder ist es heute nicht eher so, dass das gesprochene Wort oder meinetwegen das Videobotschaften viel gefährlicher sind?
Ich glaube nicht, dass man diese Dinge gegeneinander irgendwie aufrechnen muss. Ich glaube, Rechtsextreme schaffen es heute sehr gut, ein komplettes kulturelles Angebot zu schaffen und all diese Dinge abzudecken. Und Musik ist durchaus ein wichtiges Element in diesem Bereich. Also Musik ist ja sehr identitätsstiftend. Man trifft sich auf Konzerten, so wie Leute sich unter verschiedenen Genres zuordnen. Es schafft sehr viel Bindung. Es schafft sehr viel Leute erstmal irgendwie einzufangen in eine Szene, dass sie erstmal mit Musik in Kontakt kommen. Was wir zum Beispiel viel sehen, wenn auf so Nazi-Festivals, die es ja in Ostdeutschland leider öfter gab, dass viele Leute sagen, ja, sie finden die Musik gut, Politik sind sie jetzt noch nicht so irgendwie dabei. Aber das sind natürlich die Orte, wo man dann in Kontakt mit diesen Leuten kommt, wo man sie überzeugen kann. Und also ich sehe es gerade als Identitätsstiftende und als erstmal Einfangen von Leuten ein wichtiges Element irgendwie einer rechtsradikalen Radikalisierung.
Rechte Rattenfänger, die sich um Identitätsstiftung bemühen, haben auf sozialen Plattformen nichts zu suchen, findet Miro Dietrich, der bei der Amadeo Antonio Stiftung rechtsextreme Phänomene im Netz beobachtet. Herzlichen Dank für dieses Corso-Gespräch, Herr Dietrich.
Sehr gerne.